Hallo bei Trending Topics. Für die einen digitales Gold, für die anderen das Ticket in die Geldzukunft und wieder für andere eine gefährliche Blase. Bitcoin spaltet die Meinungen wie wenig andere Dinge, aber es ist auch immer beliebter bei Menschen und sogar beliebter als Aktien oder Edelmetalle. Einer, der mit dem Bitcoin sein Geschäft macht, das ist der Schweizer Gründer Julian Liniger. Mit Relay will er Europas einfachste Bitcoin-App anbieten und um darüber zu sprechen, begrüße ich Julian jetzt recht herzlich im Podcast. Hallo Julian.
Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Ja, es freut mich auch, dass du dich heute aus der Schweiz zuschaltest. Das ist ja für viele quasi das Herz der Kryptowelt, über das wollen wir später noch sprechen. Zuerst aber mal zu Relay. Ich habe schon gesagt, Relay will eine App sein, die ganz, ganz einfach den Kauf von Bitcoin ermöglicht. In einer Minute soll das sogar klappen. Wie funktioniert das genau?
Genau. Relay ist Europas einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Also eben innerhalb von einer Minute kannst du Bitcoin kaufen, verkaufen, einen Sparplan anlegen und auch hast eine eigene Wallet, also kannst du auch senden und empfangen und halten. Alles aus einer Hand, aus einer App. Wie das funktioniert, ist eben, das hat zu tun mit der Schweizer Regulierung, da kannst du eben in der Schweiz bis 1.000 Schweizer Franken oder Euro am Tag und 100.000 im Jahr ohne jegliche Verification oder jegliches Onboarding oder KYC-Registrierung Geld tauschen. Und das funktioniert eben auch für Bitcoin. Also sprich dasselbe, das gilt für ATMs. Du kannst deine Bitcoin-Maschine 100 Franken reinlassen, kriegst Bitcoin raus, da musst du eigentlich nichts dich verifizieren. Das geht eben, das machen wir genau dasselbe, aber mit einer simplen App.
Okay, alles klar. Und das heißt, das geht nicht nur für deine Schweizer User, sondern weltweit oder europaweit?
Richtig. Aktuell sind wir in ganz Europa tätig. In 40 verschiedenen Ländern haben wir aktive Nutzer und unser größter Markt ist tatsächlich Deutschland, gefolgt von der Schweiz und den anderen größeren europäischen Ländern.
Okay, alles klar. Du hast das mit einem Co-Founder vor einigen Jahren gestartet. Mit welchen Zielsätzen an den Start gegangen? Welches große Problem wollt ihr lösen? Weil mittlerweile, muss man sagen, gibt es ja viele Möglichkeiten, Bitcoin zu kaufen. Man kann zu Neobrokern gehen, zu den Neobanks, zu Exchanges und so weiter. Warum braucht es euch?
Genau, ja, so viele Jahre sind es noch nicht. Also wir sind live gegangen im Juni 2020, also noch nicht mal 2 Jahre. Aber genau, mit meinen Mitgründern haben wir es gegründet mit dem Ziel, es wirklich eben einfach zu machen für jedermann. Du hast recht, es ist relativ einfacher geworden in den letzten paar Jahren. Ich meine, als ich angefangen habe, 2015 in Bitcoin zu investieren, da war es wirklich, wirklich ein Pain in the ass. Also es war mühsam. Du musstest dich bei irgendwelchen Crypto-Exchanges anmelden, onboarden, als sie Dokumente hochladen. Das ging zum Teil Wochen hin und her mit Videocalls und so weiter und so fort. Und dann ganz mühsame User Interfaces, die du benutzen musstest. Heute ist das, wie du sagst, zum Beispiel durch N26 noch nicht, aber Revolut und andere Neobroker schon relativ einfach geworden. Nichtsdestotrotz ist es immer noch für 80%, sage ich jetzt mal, der Menschen immer noch zu kompliziert, weil wir die irgendwie mit Startup und Fintech und so uns auseinandersetzen. Für uns ist das mega cool. Für ganz viele Leute, die, sag jetzt mal, Taxi-Drivers sind oder Hairdressers sind oder einfach halt Leute, die auf dem Bau arbeiten und so weiter, ist immer noch eigentlich E-Banking und Fintech-Apps sind immer noch zu kompliziert. Und wir wollen es wirklich für jedermann und jede Frau, jedes Kind so leicht wie möglich machen, in Bitcoin zu investieren. Und das ist genau, was du in unserer App kannst. Also wir machen Bitcoin so einfach wie WhatsApp und Facebook. Und das sind wirklich Apps, die jeder, egal welches technologische Niveau, benutzen kann.
Das heißt, du sprichst ein sehr breites Publikum an. Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben? Wer sind die User? Wie alt sind die? Was machen die? Warum kaufen sich die Bitcoin? Wollen die Bitcoin sparen oder wollen die das dann weiterverwenden? Was passiert da so?
Genau, ja. Also unsere Haupt-User-Gruppe sind tatsächlich Millennials, also Leute zwischen 20 und 35. Dann gibt es schon auch Gen Z, also dann die umliegenden Generationen, Gen Z, die eigentlich jünger sind, jünger als 20 und die Leute, die etwas älter sind, also so bis 45 Jahre sind dann so die nächstgrößeren Usergruppen und dann geht es runter. Also eigentlich kann man sagen, je älter, desto weniger. Nichtsdestotrotz haben wir auch, ich glaube, so 5-10% der Leute, die uns nutzen, sind über 65. Also eigentlich wirklich, wie du sagst, ein breites Angebot oder eher die jüngere Generation. Und die nutzen unsere App wirklich zum Sparen. Also wir sind auch wirklich eine Bitcoin-Spar-App. Wir sehen uns als langfristige Investitions-App. Über 60% unserer Nutzer haben auch einen Sparplan laufen. Das heißt, die kommen wirklich und wollen langfristig ihr Geld anlegen. Und es macht eben auch absolut Sinn, das mit Bitcoin zu machen, weil Bitcoin unserer Meinung nach die beste Spartechnologie ist, die es hier gegeben hat, und eigentlich heutzutage die beste Art, wie man Geld sparen kann und seine Kaufkraft erhalten kann, wie du im Intro auch schon gesagt hast, digitales Gold. Und das ist es eben für die Millennials. Also über 70% der Millennials sagen ja auch, dass sie eben Bitcoin kaufen wollen, um zu sparen. Und wir propagieren das natürlich auch. Wir glauben ganz fest daran und wir sagen auch überall oder in unseren Communications, dass wir eine Bitcoin-Spar-App sind. Deshalb haben wir eher Leute, die langfristig anlegen wollen. Du kannst mit unserer App auch mit Bitcoin bezahlen, Bitcoin transferieren und so weiter. Das machen aber eher wenige Leute. Es geht wirklich darum bei uns, dass diese Leute kommen und langfristig in Bitcoin anlegen und ihre Bitcoin-Bestände aufbauen, möglichst hoch aufbauen wollen.
Okay, das heißt aber, eure App ist keine Einbahnstraße. Ich kann die BTC aus der Wallet an andere Wallets schicken, was auch immer, was ich halt mit Bitcoin so tun kann. Aber die meisten Leute entscheiden sich dafür, das in der App zu halten und ja, mal schauen, wie sich der Kurs in den nächsten Jahren entwickelt.
Ja, also genau, es ist keine Einweg-Show. Du kannst sowohl die Bitcoins wieder verkaufen und dann kriegst du deinen Euro wieder zurück auf dein Bankkonto oder du kannst eben deine Bitcoin versenden, wie du sagst. Das machen schon auch einige, weil es gibt ja auch viel sicherere Wege noch, wie man Bitcoin halten kann oder speichern kann, zum Beispiel Hardware-Wallets. Wir verkaufen auch direkt mit unserem Partner Bitbox, ist auch ein Schweizer Anbieter, einer der besten, meiner Meinung nach, Hardware-Wallet-Anbieter, die verkaufen wir direkt mit einem Rabatt in der App. Also was viele Leute dann auch tun, ist, sie haben zum Beispiel einen Sparplan, wöchentlich 50 Euro zum Beispiel, und dann, wenn der Stack eher höher wird, wenn sie dann vielleicht mal 1.000, 2.000 Euro auf der App haben, dann machen sie einen Transfer und schicken sich das auf ihr Hardware-Wallet. Und das macht absolut Sinn. Das ist eigentlich so die normale User-Journey. Es gibt auch solche, die direkt auf eine Hardware-Wallet stacken, also den Sparplan direkt auf die Hardware-Wallet laufen lassen. Das geht auch. Und die wenigsten, sage ich jetzt mal, benutzen wirklich die Wallet, um Freunden Bitcoin zu senden oder ihnen Kaffee mit Bitcoin zu zahlen oder Online-Shopping zu betreiben mit Bitcoin, weil das eigentlich ja auch nicht unbedingt sinnvoll ist, weil man will ja so viel Bitcoin wie möglich halten, man will ja eigentlich Bitcoin gar nicht ausgeben, sondern man will lieber das Fiat-Geld, das zwischen 5% und 8% Inflation hat, ausgeben und das harte Asset Bitcoin sparen.
Alles klar. Und ein USP eurer App, und das ist ja eurem Standort der Schweiz zu verdanken, ist ja, dass man sich nicht verifizieren muss bei der Anmeldung. Das heißt, ich muss nicht diesen Videocall machen, den ich vielleicht bei einer Neobank aus Deutschland machen müsste, sondern ich kann das einfach so benutzen bis zu einer gewissen Grenze. Wie siehst du diesen Bereich? Weil die EU-Regulierung vor allem, die drängt es immer sehr stark dahin, dass man sich immer identifizieren muss und es wird immer gerechtfertigt damit, um Geldwäscherichtlinien einzuhalten. In der Schweiz ist man da ein bisschen anders unterwegs. Wie siehst du diese Unterschiede?
Ja, das ist genauso. Wir haben auch einen ziemlich großen Druck in der Schweiz von der EU, dass diese KYC-AML-Regulationen anzupassen. Das ist spannend, als wir gestartet haben, und eben das ist noch nicht mal 2 Jahre her, da waren die Limiten sogar noch höher. Da war es 5.000 Schweizer Franken pro Tag und 100.000 pro Jahr, die man in Bitcoin wechseln konnte, ohne im KYC-AML-Prüfung whatsoever. Jetzt, dann im Anfang 2021, ging dieses Limit runter auf 1.000 pro Tag, was eigentlich eine Diskriminierung ist dieser Technologie, Blockchain-Technologie und den Crypto-Assets, weil das gilt nur für die traditionellen Assets, also zum Beispiel um Gold zu tauschen oder auch Schweizer Franken Euro zu tauschen, gelten bis heute immer noch diese höheren Limiten. Das entspricht eigentlich nicht dem Ziel unserer Regierung, Technologien neutral zu regulieren, aber das nur auf der Seitenlinie betrachtet. Und jetzt, Anfang diesen Jahres, Anfang 22, wollte eigentlich die FINMA, unsere Finanzmarktaufsicht, das nochmal schärfer regulieren, eben auf Druck von der FINMA, und zwar diese Limiten auf 1.000 Franken pro Monat und 12.000 pro Jahr herunterbringen. Wir als Crypto-Community, Bitcoin-Community haben da dann entgegengewirkt und zum Glück konnten wir das und jetzt ist es nicht eingetreten, diese neue Regulierung. Wir wissen aber, dass im Hintergrund Entwicklungen laufen und entsprechend sehr wahrscheinlich per Januar nächsten Jahres dann in 23 das tatsächlich im Gesetz verankert wird und dass es dann so wird. Also es ist so, dass ein gewisser Druck spürbar ist von der EU, aber wir werden nicht, also die Schweiz wird sicher nicht so extrem regulieren wie die EU, wir werden uns aber anpassen. Ich glaube dann, weil das eben wirklich ins Gesetz verankert wird, diese 1.000 Franken pro Monat, das wird dann längerfristig so bleiben. Also wir werden uns nicht verabschieden von dieser Risikolimite, aber sie wird tiefer.
Wird das euer Geschäftsmodell verändern oder spielt es am Ende dann gar keine so große Rolle, weil wenn die User das Bitcoin sowieso kaufen wollen, dann werden sie diesen KYC-Prozess dann vielleicht auch nochmal durchmachen, insofern.
Genau, das ist der Punkt. Du kannst ja bei uns als User auch einen KYC-Prozess machen, wenn du das willst, wenn du eben höhere Beträge investieren willst. Das Coole ist aber eben, dass du es nicht für die ersten paar hundert Euro machen musst, oder? Und das ist genau der Punkt, oder unsere meisten User, so, ich sag mal 70-80%, die investieren ja auch nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat. Ist ja für Bitcoin schon relativ ordentlich. Also so ein Normalverdiener investiert üblicherweise nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat und deshalb sind die eigentlich auch gar nicht betroffen davon. Und eben für Leute, die mehr investieren wollen, haben wir einen KYC-Prozess, dauert 5 Minuten eigentlich, kannst du im App direkt machen, sehr, sehr nutzerfreundlich und dann so erzählen wir auch, da sehen wir auch schon, Nachfrage dafür ist knapp 1.000 unserer Nutzer haben das bereits auch gemacht und größere Beträge zu investieren dann.
Okay. Wie läuft derzeit euer Geschäftsmodell? Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben? Wie viel Bitcoins habt ihr schon verkauft?
Ja, wir haben mittlerweile in diesen knapp 2 Jahren 35 Millionen in Volume gehabt. Das sind einiges mehr als 100 Bitcoin, die wir verkauft haben. Also ganz genau habe ich die Zahlen ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aktuell haben wir so ein Volumen zwischen 4 und 5 Millionen pro Monat in Euro, die in Bitcoin investiert werden. Etwa 90% sind Käufe, 10% sind aber auch Verkäufe. Da haben wir so eine, also das Geschäftsmodell ist ganz einfach, wir haben einfach eine Exchange-Gebühr, also du zahlst nichts, um deine Bitcoins zu halten oder zu versenden, zumindest nicht noch on top auf die normalen Bitcoin-Gebühren. Die einzige Gebühr, die wir eigentlich nehmen, ist deine Transaktionsgebühr, eben wenn du Bitcoin kaufst oder verkaufst, dann zahlst du etwas um 1%. Und that's it, genau. So ist sehr einfach. So einfach wie das Produkt ist auch das Geschäftsmodell.
Alles klar. Wo bekommt ihr eure BTC her? Müsst ihr auch im Großhandel quasi einkaufen? Geht ihr zu Kraken und kauft mal ordentlich ein oder wie funktioniert das?
Genau, aktuell sind wir an verschiedene Liquidity Pools oder eben Exchanges angeschlossen, zum Beispiel Kraken, FTX, Bitfinex und da schauen wir eben, also wir machen aktuell Smart Order Routing, also direkt, wenn du als Kunde kaufst, uns das Geld schickst, dann unsere Software geht dann raus und schaut sich die Preise an, wo ist der Preis am besten, kauft die dort, wo der Preis am besten ist und schickt die Bitcoin wieder zurück. Wir fangen jetzt auch an, ein eigenes Pool an Bitcoin aufzubauen, sodass wir eigentlich dann in größeren Mengen Bitcoin kaufen gehen. Wenn wir zum Beispiel halten die 10 Bitcoin, verkaufen die und wenn wir nur noch 2 Bitcoins haben, dann gehen wir den Speicher quasi auffüllen. Das machen wir vor allem auch, weil wir schneller sein wollen mit Additional Payment Methods. Zum Beispiel Leute können dann auch bald mit Kreditkarte bezahlen, mit PayPal bezahlen und dann können die sofort bezahlen und dann wollen wir natürlich auch sofort die Bitcoins liefern.
Alles klar. Du hast es vorher gesagt, ich glaube seit 2015 beschäftigst du dich mit dem Thema. Was begeistert dich, so mal ganz generell gefragt, an Bitcoin? Was ist für dich das Besondere an dem Ding?
Mich begeistert auch, dass es die beste Spartechnologie ist, die unsere die Menschheit eigentlich je hervorgebracht hat. Das ist besser als alles, was wir vorhin zum Sparen und zum Wertaufbewahren verwendet haben. Ich meine, wir haben ja schon fast alles verwendet, irgendwelche Edelsteine, Glasperlen, Salz, Rinder und dann natürlich eben Edelmetalle wie Gold und Fiat-Währungen, also Papier, Geld, nationale Währungen und so weiter. Und das hatte eigentlich immer einige Nachteile. Und jetzt Bitcoin ist eigentlich eine Erfindung, die, ich glaube, einfach die beste Spartechnologie, die es hier gab. Es macht am meisten Sinn. Es ist wirklich designed, um eben Wert aufzubewahren und macht es sehr gut, besser als eben Gold, besser als Aktien, besser als alles, das wir jetzt kennen. Und ich fand einfach, was mich wirklich überzeugt hat, ist diese spannende Unabhängigkeit, oder es ist wie das Internet. Es ist Open Source, es ist neutral, es ist offen für jedermann zugänglich, es ist dezentral, es ist global, es ist digital. Und es kommt eben trustless aus, also ohne, dass man irgendeiner Institution vertrauen muss. Und es gibt keine Bank oder keine Zentralbank oder keine Regierung, die irgendwelchen Einfluss darauf hat, also zum Beispiel Transaktionen zensieren könnte, Gelder einfrieren könnte oder im schlimmsten Fall, was jetzt gerade ziemlich extensiv passiert, neue Gelder in Umlauf bringen kann. Also die Gelddruckerei, die aktuell läuft, die auch eben die hohe Inflation, wie zum Beispiel 8% in den USA aktuell verursacht, das gibt es, kann es in Bitcoin nicht geben. Das ist ein community-orientiertes, öffentliches Netzwerk, ein Internet of Value eigentlich. Und das sind dort die Aspekte, die mich jetzt daran fasziniert haben und immer noch faszinieren.
Jetzt gibt es in El Salvador zum Beispiel das, sage ich mal, Experiment, Bitcoin eben als Zahlungsmittel zu verwenden. Hat sich dort, glaube ich, noch nicht so wirklich durchgesetzt. Also ich war selber dort und habe eher selten mit BTC bezahlen können. Aber hältst du so Entwicklungen für sinnvoll oder ist Bitcoin für dich, wie du sagst, eher dieses Ding, um zu sparen und Wert zu halten und muss nicht notwendigerweise im täglichen Zahlungsverkehr benutzt werden?
Ich glaube, grundsätzlich sind wir noch nicht an dem Punkt, an dem das Sinn macht. Es kommt aber dann auch darauf an, wo du dich befindest und wie dort eben die Währungsordnung funktioniert. Also zum Beispiel jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich haben wir ja nicht das Problem, dass wir Hyperinflation haben. Wir haben zwar hohe Inflation in der Schweiz, so 2% ist für unsere Verhältnisse hoch, Euro ist bei 5% aktuell, aber ja, dafür hast du halt relative Stabilität und eigentlich funktioniert unser Finanzsystem hierzulande ja relativ gut. Wenn du aber eben in El Salvador bist oder Venezuela bist oder in gewissen afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, Zimbabwe zum Beispiel, you name it, kann natürlich Bitcoin bereits auch als Zahlungsmittel viel besser sein, weil es viel stabiler ist und viel einfacher zu übertragen ist. Und deshalb theoretisch finde ich in El Salvador gerade als eben Spartechnologie, aber auch um zu bezahlen. Eigentlich ist es ein besseres Mittel als was sie jetzt haben, eben ihre eigene Währung oder sogar den US-Dollar, den sie ja nicht wirklich integriert haben. Und deshalb denke ich, es ist eine Entwicklung. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang der Entwicklung und grundsätzlich entwickeln sich eben so neue eine neue Form von Geld entwickelt sich immer in diesen drei Stufen. Zuerst eben muss es ein Store of Value sein. Wenn es ein reliable store of value ist, dann wird es allenfalls zum Medium of Exchange, wo man dann eben auch Dinge damit bezahlt oder einander Werte austauscht. Und last but not least wird es dann zum Unit of Account, wo man dann wirklich auch Preise angibt und Werte angibt in dieser Währung. Und ich glaube, da sind wir halt noch ziemlich am Anfang. Jetzt ist Bitcoin daran, sich zu etablieren als Store of Value. Ich glaube aber schon, dass in den nächsten 10, 20 Jahren, falls sich das auch als Zahlungsmittel durchsetzen kann. Aktuell sehe ich es aber, wie gesagt, vor allem als dieses digitale Gold.
Okay. Würdest du dich eigentlich als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen oder bist du quasi nicht so der Hardliner, was das angeht?
Ich würde mich nicht unbedingt als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen. Ich glaube aber, dass jetzt, wenn wir eben über das Sparen sprechen und über das langfristige Anlegen, dann ist Bitcoin mit Abstand besser geeignet als alle anderen Kryptowährungen und auch als alle anderen Traditional Assets, die wir haben. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwie spannende Startups, Technologien und so weiter gibt unter diesen anderen weiteren 15.000 plus Kryptowährungen. Ich glaube aber, wenn man eben einen Sparplan anlegen will und für die nächsten 10, 20 Jahre seine Kaufkraft erhalten will, dann gibt es eigentlich keine bessere Technologie aktuell und keine andere bessere Kryptowährung als Bitcoin. Es kommt immer halt darauf an, worauf man auswählt. Alle anderen Kryptowährungen sind wirklich so Startup-Investments, Venture-Capital-Investments eigentlich, wo die hochspekulativ sind. Ich glaube, wenn du langfristig anlegen willst, macht ein großer Teil des Ersparten in Bitcoin einen großen Sinn.
Okay, das heißt, in der Relay-App wird es auf weitere Sicht kein Ethereum, Solana, Cardano und so weiter geben?
Nein, eher nicht, weil wir eben genau diese Spar-App sein wollen und weil wir diesen Fokus behalten wollen und diese Einfachheit behalten wollen. Da sehen wir nicht wirklich ein, warum wir andere so eben High-Risk-Penny-Stock-Investments quasi mit reinnehmen wollen, weil unsere Leute, unsere User wollen ja langfristig sparen und da macht Bitcoin am meisten Sinn. Und was viele Leute dann auch oder vielleicht deine Community noch interessieren könnte, ist eben, dass man hat manchmal so, wenn man nicht tief in dem in diesem Ecosystem drin ist, dann hat man das Gefühl, ja, Bitcoin ist eben so, ja, Spartechnologie, Digital Gold, aber ist eigentlich so veraltet und eben so langweilig. Und dann also diesen ganzen Crypto-Space, wo all diese 15.000 anderen Kryptowährungen kommen und gehen und wow, und dann hast du Solana und Shiba Inu, die pumpen und so weiter und so fort. Und die haben spannende Technologien wie DeFi und NFTs und Web3 und Metaverse und Smart Contracts und Tokenization und all diese Buzzwords. Und das Spannende ist eben, dass auf Bitcoin das Ganze, das gibt es auch. Bitcoin ist einfach die Financial Base Layer und skaliert in verschiedenen Layers und mit Technologien wie Lightning oder Liquid oder RGB oder Projekten wie Blockstack oder Rare Toshi oder Sovereign. Das sind alles ganz spannende Technologien, die genau all diese Sachen, all diese Buzzwords, all diese Use Cases auch ermöglichen, aber dann eben auf dieser soliden Basis von Bitcoin, die das sicherste und am weitesten verbreiteste Netzwerk ist. Und das, so sehe ich halt die Zukunft, dass die meisten anderen Kryptowährungen mal wieder irrelevant werden und die Use Cases, die sich aber durchsetzen werden, sich vor allem auf Bitcoin durchsetzen werden. So wie wir heute auch ein Basisprotokoll haben, das ist das Internet. Es gibt nicht 1000 verschiedene Protokolle, das macht doch keinen Sinn. Ein Basisprotokoll, um Informationen auszutauschen. Und ich glaube, dass wir dann auch ein Basisprotokoll haben, um Werte auszutauschen. Und dann kann alles darauf bauen, was man sich vorstellen kann.
Das heißt, du gehst eher davon aus, dass was sich jetzt bei Ethereum zum Beispiel abspielt in Sachen DeFi, NFT, dass das sehr wohl auch auf Bitcoin kommen kann, nur dauert halt ein bisschen länger.
Ja, absolut. Also es ist schon da. Es ist tatsächlich auch schon da. Es ist weniger gehypt. Aber es ist schon da. Ich glaube, Step by Step kommt diese Aktivität definitiv auch auf Bitcoin, weil das eben eigentlich die sicherere Base Layer ist und die dezentralere Base Layer. Und darauf kommt es dann langfristig drauf an. Aber das werden wir sehen. Was ganz sicher ist, ist, dass Bitcoin das bessere Sparmittel ist als Ethereum. Auf diesen Ast würde ich mich jetzt rauslassen.
Absolut. Noch eine Frage zu Bitcoin selbst. Da gibt es ja nach wie vor eine große Diskussion rund um Proof of Work, Mining, der hohe Energieverbrauch und da auch sehr große CO2-Emissionen verursacht. Und jetzt gibt es auch von Greenpeace zum Beispiel wieder eine Kampagne, die sich wünschen, dass das Bitcoin-Protokoll geändert wird, dass es weggeht von Proof of Work hin zu energieärmeren Formen des Konsenses. Was ist da deine Meinung? Ist Proof of Work ein Ding, was man ändern kann, oder ist das so fundamental für Bitcoin, dass man von dem besser die Finger lassen sollte?
Ich glaube, das ist fundamental wichtig für Bitcoin, dass wir Proof of Work haben, weil es ist diese Energie, und dass es eben Energie ist und nicht irgendetwas anderes, artificial, sondern wirklich Sonnenenergie oder allgemein Energie. Das ist ein physisches Gut, dass man darauf das Geldsystem aufbaut. Das finde ich, das ist sehr wichtig, und die investierte Energie ist genau das, was das Netzwerk so sicher macht. Und deshalb eben auch so wertvoll macht und so viele Leute benutzen. Das ist auch das, was es unzensierbar macht und eben dezentral, dass jeder, der eine gewisse Energie aufwenden kann, am Netzwerk teilhaben kann. Das ist immens wichtig für mich. Und ich glaube, alle anderen Konsensmechanismen haben sich dahingehend nicht etabliert bisher, dass sie wirklich niemals diese Sicherheit bieten können. Und ich finde es eben auch nicht schlimm, dass viel, ich glaube, das ist, was Greenpeace und ganz viele Journalisten, die darüber schreiben, nicht begriffen haben, ist, erstens, Bitcoin verbraucht viel, viel weniger Energie als zum Beispiel das traditionelle Bankensystem oder das Gold-Mining-System oder Google und Facebook mit all ihren Servern und so weiter. Es braucht viel, viel weniger Energie und die Energie, die es braucht, die ist ungefähr 70% bereits jetzt nachhaltige Energie, erneuerbare Energie und dieser Trend geht hoch. Also in 10 bis 20 Jahren werden wir über 90% erneuerbare Energie sein und das ist auch systematisch. Warum ist das so? Weil Bitcoin-Miners sind ja geografisch unabhängig, die gehen immer dorthin, wo der Strom am günstigsten ist und im Überfluss Strom gibt. Das heißt zum Beispiel in Island, wo über 90% des Stroms gar nicht benutzt wird, weil die so viel Thermalenergie haben, viel mehr als die dann örtlich auch benutzen. Dort gehen eben genau die Miner hin und können dann günstig mit erneuerbarer Energie und überflüssiger Energie Bitcoin minen. Also schlussendlich wird eine effizientere Umwandlung der Energie, die wir zur Verfügung haben auf dem Planeten, eigentlich in Geld umgewandelt und das ist meiner Meinung nach ein großartiges System, das man sicher nicht verbieten sollte. Im Gegenteil, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um erneuerbare Energie sogar zu fördern.
Okay, alles klar. Lass uns zum Abschluss noch ein wenig über die Schweiz sprechen. Die ist ja auf der Welt berühmt dafür, dass sie der Standort für ganz viele Crypto-Foundations ist, die Ethereum Foundation und so weiter, sind im Crypto Valley daheim. Erzähl uns mal ein bisschen die Schweiz. Ist das auch, wenn man mittendrin sitzt, auch so groß oder schaut es nur von außen so groß aus?
Nein, das ist tatsächlich schon so. Also in 2018, glaube ich, war das, als einer unserer Bundesräte, also einer der höchsten Politiker, an einer Konferenz die Crypto Nation ausgerufen hat und dem weltweit gesagt hat, hey, wir sind Standort, der offen ist für diese Technologie und diese Technologie fördern will. Crypto Valley eben, wo wir Zug und auch Zürich, wo wir unser Office haben, das nennen wir jetzt Crypto Valley, ist wirklich sehr aktiv, also über 1000 Startups für eigentlich ein kleines Land wie die Schweiz haben sich da angesiedelt aus der ganzen Welt, die an verschiedenen Bitcoin und Crypto Cases arbeiten. Die Aktivität ist sicher sehr hoch, ist sicher ein spannendes Netzwerk aus Startups, Venture Capitalists und auch Service Providers in diesem Bereich. Die Politik ist sehr offen, sehr innovationsfreundlich, gerade eben für Crypto, Bitcoin und so weiter, Blockchain. Es gibt viele Konferenzen, die sehr gut besucht sind. Auch das ist nicht nur so ein PR-Gag, diese Crypto Nation, sondern tatsächlich auch sehr viel Substanz und Aktivität dahinter. Und wir als Land oder unsere Politik meint das auch wirklich ernst, dass sie diese Technologie fördern, weil sie natürlich darin auch große Chancen sehen. Da kann ich nur positiv davon sprechen, auch von der Mitte des Sturms aus.
Okay, alles klar. Und jetzt gibt's ja in Lugano auch Bestrebungen, sich zu so einem Krypto-Standort zu entwickeln. Gibt's da nachher innerschweizerische Konkurrenz der Standorte oder ist da die Zusammenarbeit sowieso eine große?
Ja, bisher hatten wir nicht riesengroße Konkurrenz. Vielleicht war es so zwischen Zug und Zürich, aber eigentlich keine Konkurrenz. Ne, ich glaube nicht. Also ich glaube, Zug hat langsam mehr Anfragen, als sie vielleicht überhaupt bewältigen können. Und also der Kuchen und der Markt ist so groß, dass das eigentlich eine willkommene Entwicklung ist, dass auch jetzt andere Kantone, eben nicht nur Zug und Zürich, sondern auch Lugano, die auch in einem anderen Teil der Schweiz sind, ja die italienisch sprechende Schweiz, da gibt es eh so eine ziemlich harte Grenze dann auch, eine imaginäre Grenze zwischen den verschiedenen sprachlichen Regionen in der Schweiz. Also dass dort gewisse Entwicklungen jetzt entstehen, ist natürlich ist wunderbar, ist super.
Alles klar, super. Julian, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Vielen, vielen Dank dir, Jakob, bis bald.